NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Oktober 1863. Die Vorbereitungskonferenz zur Gründung des Roten Kreuzes beginnt in Genf.
Warum Opfern helfen, die auch Täter sind?
Der Grundsatz der Menschlichkeit verlangt einfach von uns, jedem Menschen nach dem Maß seiner Not zu helfen und gar nicht zu fragen, was er vorher gemacht hat.
Solferino, 1859.
Wer diesen ungeheuren Schauplatz durchwandert, stößt allenthalben auf Szenen unaussprechlicher Verzweiflung. Auf alle Leiden, die es gibt.
Warum suchen, was keiner finden will?
Syrien, 2013.
Die Not ist so überwältigend. Also es gibt kaum vergleichbare Größenordnungen von Katastrophen, wie wir sie jetzt im Moment in Syrien vorfinden, dass auch das, was wir alle zusammen dort tun können, immer noch viel zu wenig ist im Vergleich zu dem, was benötigt wird.
Warum weitermachen, wo keine Hoffnung ist?
Dunant ging davon aus, dass der Mensch so ist, wie er ist und dass es immer Kriege geben wird.
Am Anfang stand ein einzelner Mann, der sich nicht schämte, an die Kraft des Herzens zu glauben.
Dieser Mann heißt Henri Dunant, ein Schweizer, 1828 in Genf geboren.
Er war weder Arzt noch Militär noch Jurist, sondern er war ein Bankkaufmann, würde man heute sagen, und war aber ein sehr leidenschaftlicher, humanitär denkender Mensch, der auch schon früher als Jugendlicher in Genf etliche Vereine gegründet hat, unter anderem auch den CVJM, den Christlichen Verein junger Männer damals, der eine sehr, sehr mitmenschliche Haltung immer schon an den Tag gelegt hatte.
Joachim Gardemann leitet das Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe an der Fachhochschule Münster. Als Kinderarzt arbeitet er für das Rote Kreuz in Kriegs- und Krisengebieten wie Ruanda, dem Kongo, Mazedonien oder Haiti.
Ursprünglich war das Rote Kreuz nur eine Organisation zur humanitären Hilfe im Kriege. Und es hat etwa bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gedauert, dass das Rote Kreuz auch international Katastrophenhilfe geleistet hat.
Mitte des 19. Jahrhunderts reist der junge Henri Dunant nach Italien. Dort will er aus geschäftlichen Gründen niemand Geringeren als den französischen Kaiser Napoleon III. Treffen. Nur, dass dieser gerade sein Heer gegen die Österreicher in eine Schlacht führt.
Es zeigt sich die Naivität dieses jungen Mannes eigentlich darin, dass er denkt, er kann einen kriegführenden Feldherrn in seinem Kriegshauptquartier für eine relativ belanglose Unterschrift belästigen.
So gerät Henri Dunant 1859 zufällig in die Schlacht von Solferino in Oberitalien. Nach dem Gemetzel bedecken mehr als 40.000 Tote und Verwundete das Schlachtfeld. Einen Sanitätsdienst gibt es nicht.
Nach dem Wiener Kongress 1815 hat es ja in der Tat bis 1855 überhaupt keinen Krieg mehr gegeben in Europa, sodass die europäischen Mächtigen und auch die Generäle eigentlich gar nicht mehr wussten, wie schlimm der Krieg eigentlich ist. Und die Schlacht in Solferino war die erste auf europäischem Boden. Und man hatte schlicht und einfach vergessen, dass man einen Sanitätsdienst brauchte.
Die Frauen des Dorfes kümmern sich um die Verwundeten. Dunant packt mit an, er hilft, wo er nur kann, und er protokolliert das Grauen.
Die einen, besonders die schwer Verwundeten, schauen stumpfsinnig ins Leere. Sie scheinen nicht zu verstehen, was man zu ihnen sagt. Andere sind infolge der schweren Nervenerschütterung von krampfhaftem Zittern befallen. Und wieder andere mit klaffenden Wunden, die sich schon entzündet haben, sind fast wahnsinnig vor Schmerzen.
3 Jahre nach der Schlacht veröffentlicht Henri Dunant seine Erinnerungen an Solferino.
In diesem Buch beschreibt er den Krieg zum ersten Mal genau, wie er ist. Der Krieg ist also kein buntes Spektakel von uniformierten, prachtvollen jungen Männern, die heldenhaft ihr Leben aushauchen, sondern der Krieg ist schmutzig und viel Geschrei und viel Tod, unendlich viel Leid.
Im Großteil des Landes ist die gesamte medizinische Versorgung eigentlich zurückgegangen auf das, was eben humanitäre Organisationen wie der Rote Halbmond den Menschen bieten können.
Alfredo Melgarejo ist zurzeit in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Als einziger DRK-Mitarbeiter und als einer der sehr wenigen internationalen Rotkreuz-Vertreter überhaupt. Es ist fast unmöglich, eine Einreisegenehmigung für Syrien zu bekommen. Dabei ist die Schwesterorganisation vor Ort auf jede Unterstützung angewiesen, berichtet Melgarejo aus Syrien.
Gerade der syrische Rote Halbmond ist zwar eine der älteren und traditionelleren Rotkreuz-Rot-Halbmond-Gesellschaften, aber bis vor dieser Krise war es doch eine relativ überschaubare Organisation, die aber eine vergleichbare Operation jetzt in keiner Weise bisher bewältigen mussten. Und man muss sagen, also eine in der Form vergleichbare Operation hat es ja überhaupt noch nie gegeben.
Henri Dunant hat seit seinen Eindrücken in Solferino eine Mission. Er will den Krieg menschlicher machen. Hartnäckig versucht er, Politiker, Militärs und Mediziner aufzurütteln. Mit Erfolg.
1863 hat die Schweizer Regierung alle Regierungen der damaligen europäischen Staaten zusammengerufen, um erste Verhandlungen zu beginnen über die Versorgung von verwundeten Soldaten im Felde.
Nach dieser Vorbereitungskonferenz am 26. Oktober 1863 kommt der Stein ins Rollen. 12 Staaten verpflichten sich im Jahr darauf, das erste Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten auf dem Feld zu unterzeichnen. Als Schutz und Kennzeichen wird das Rote Kreuz auf weißem Grund festgelegt, die Umkehrung der Schweizer Flagge.
Zunächst wollte man eine weiße Flagge nehmen, da hatten aber die Militärs was dagegen, weil das die Parlamentärsflagge ist. Und schließlich war das die Idee eines Schweizer Generals, Henri Dufour, der sagte, nehmt ein rotes Kreuz auf weißem Grund, das sieht man gut, auch im Pulverdampf.
Mit dieser ersten Genfer Konvention verpflichten sich die Staaten, die Rotkreuzhelfer vor Angriffen zu schützen, damit sie Verwundete aller Kriegsparteien versorgen können.
Zum ersten Mal gab es kodifizierte Regeln auch für das Verhalten im Kriege. Im Krieg war seitdem nicht mehr alles erlaubt, sondern es gab auch gewisse Regeln, an die sich eigentlich die meisten organisierten Armeen bis heute halten.
Auch Alfredo Melgarejo fühlt sich während seines Einsatzes in Syrien durch die Symbole der Hilfsorganisationen geschützt.
Gleichzeitig muss man sagen, es sind inzwischen 22 Freiwillige vom Roten Halbmond bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen. Das heißt, die waren uniformiert, waren problemlos erkennbar als Roter Halbmond-Mitarbeiter und trotzdem ist das eben geschehen.
Das ist etwas, was ich immer den neuen Kolleginnen und Kollegen sage. Ab jetzt ist alles richtig echt. Die Kalaschnikow ist echt und die Handgranate ist echt und die Mine ist echt. Das ist etwas psychologisch ganz Wichtiges, dass man sich klar macht, so ab jetzt ist alles wirklich echt. Wir sind jetzt mitten in einem Konfliktgebiet. Ab jetzt ist die Waffe echt und die Waffe kann auch auf uns gerichtet werden.
Also das Risiko ist da.
Wir haben heute ein großes Problem, dass wir es nicht mehr mit organisierten Armeen zu tun haben, sondern mit Rebellengruppen, mit Drogen, aufgeputschten Kämpfern, die diese Regeln natürlich weder kennen noch beachten.
Joachim Gardemann vom Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe in Münster.
Dann sind wir völkerrechtlich wieder in dem Zustand vor 1863, als auch Militärhospitäler legitime Kriegsziele waren. Das war ja gerade die Errungenschaft der Genfer Konferenz, dass man sagt, Sanitätseinrichtungen sind keine legitimen Kriegsziele, wenn sie mit Schutzzeichen versehen sind. Und diese Regeln haben immerhin 150 Jahre Bestand gehabt.
Das Rote Kreuz ist neutral.
Karl-Jakob Burkhardt, Historiker und ehemaliger Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
Neutral ist an und für sich ein negativer Begriff, der eine Haltung bezeichnet, durch welche man sich aus den Konflikten heraushält. Im Falle des Roten Kreuzes aber bedeutet Neutralität, dass alle Kriegsopfer gleichermaßen und in gleicher Weise behandelt werden, was ein Grundgedanke Dunants war, auf den er immer wieder zurückgekommen ist.
Das Rote Kreuz war die einzige Organisation, die zum Beispiel in Guantanamo tätig war. Das Rote Kreuz war die einzige Organisation, die Saddam Hussein besuchen durfte. Übrigens hat das IKRK in Genf Partei für Saddam Hussein ergriffen, obwohl er Täter war, als man ihn im Fernsehen in Unterwäsche bekleidet, in demütigender Weise öffentlich vorgeführt hat. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konventionen. Kriegsgefangene dürfen nicht öffentlich gedemütigt werden.
Zurück zu Henri Dunant. Mitte der 1860er Jahre ist er einer der bekanntesten Männer der Welt. Doch dann geht seine Getreidemühlenfabrik in Algerien in Konkurs. Er wird wegen Betrugs verurteilt und hat nun 1 Million Schweizer Franken Schulden. Das bedeutet den Ausschluss aus der guten Genfer Gesellschaft und sogar aus dem Roten Kreuz.
Ein typisches Schicksal eines Menschen, der über seiner charismatischen Tätigkeit und Begeisterung und über seinem Ehrenamt seine hauptamtliche Tätigkeit vernachlässigt und sich damit persönlich eigentlich ruiniert hat.
Krank und heruntergekommen landet Henri Dunant schließlich in einem Armenspital. Schon tot geglaubt, wird er zufällig von einem Journalisten aufgespürt. Der Bericht erschüttert die Öffentlichkeit. 1901 erhält Dunant zusammen mit Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis. Er stirbt im Oktober 1910 im Alter von 82 Jahren.
Das, was er geschaffen hat, wenn er es heute erleben würde, es ist phänomenal. Es ist ein weltumspannendes Gesetzeswerk. Auf der einen Seite sind die Genfer Konventionen ja ein völkerrechtlich bindendes Gesetzeswerk. Auf der anderen Seite ist die Bewegung des Roten Kreuzes und später Roten Halbmondes entstanden, die dann die Ideen der Neutralität, der Unparteilichkeit, der Humanität in allen Ländern der Welt dann konkret ausgestaltet.
Das Rote Kreuz und besonders das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat eine Sonderstellung unter allen Hilfsorganisationen. Seine Aufgabe? Betreuung von Menschen in Kriegsgebieten.
Daneben gibt es aber natürlich in jedem Land der Welt eine nationale Rotkreuzgesellschaft, die auch eine rechtliche Begründung hat. Es gibt auch in Deutschland das Rotkreuzgesetz. Und diese nationalen Gesellschaften betätigen sich auch als Wohlfahrtsorganisationen.
Auch hier gelten die Genfer Konventionen.
Also die Regeln sind für alle gleich, für den Blutspendedienst, für die Kleiderkammer, für den Suchdienst, für den Kindergarten. Genau dieselbe Regel wie für die Arbeit im militärischen Konflikt.
Kritiker werfen dem Roten Kreuz vor, dass die neutralen, freiwilligen Helfer in den Kampfgebieten indirekt die Kriegsführung ermöglichen und verlängern.
Die Kritik ist auch so alt wie das humanitäre Völkerrecht. Es gibt einen Briefwechsel zwischen Florence Nightingale und Dunant. Und Florence Nightingale hat das so gesagt, wie es heute auch noch in der Friedensbewegung argumentiert wird. Die Kriegsopferversorgung ist ausschließlich Sache der Militärs. Die sollen auch gefälligst das wieder heilen, was sie angerichtet haben.
Für die Rotkreuz-Mitarbeiter ist es aber wichtig zu zeigen,
dass es eben auch im Krieg und auch in den schlimmsten Konflikten doch auch irgendwo Raum für Menschlichkeit geben kann.
Warum Opfern helfen, die auch Täter sind.
Natürlich sind auch Täter und Kämpfer dabei. Aber wir können das nicht unterscheiden. Wenn wir anfangen, das zu unterscheiden, dann kommen wir überhaupt nicht weit.
Kinderarzt Joachim Gardemann wartet täglich darauf, dass er in das neu errichtete Flüchtlingslager in Jordanien fliegen kann, um dort für das Rote Kreuz den syrischen Kindern zu helfen. Alfredo Melgarejo über die Lage in Syrien.
Wir sind jetzt nach Schätzungen bei über 5 Millionen intern Vertriebenen im Land. Und diese Menschen leben unter den verschiedensten Bedingungen. Viele davon unter ganz, ganz prekären Umständen in Zelten, ohne entsprechende sanitäre Versorgung, ohne Heizmaterial, Heizmöglichkeiten und Ähnliches zu haben. Der Winter kann in Syrien durchaus recht heftig werden, ist ein ganz, ganz gravierendes Problem für die Menschen. Gerade für alte Leute, für Kinder.
Warum weitermachen, wo keine Hoffnung ist?
Dunant ging nicht davon aus, dass seine Bewegung jemals überflüssig sein wird. Eigentlich hat er bis zum heutigen Tage recht gehabt.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Vorbereitungskonferenz zur Gründung des Roten Kreuzes, die heute vor 150 Jahren in Genf begann. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.